Volkswagen in der Krise und die Auswirkungen sind in der gesamten Automobilbranche zu spüren. Konzernchef Oliver Blume hat ein rigoroses Sparprogramm aufgelegt, um den angeschlagenen Konzern wieder auf Kurs zu bringen. Doch die Maßnahmen treffen vor allem die Zulieferer hart. Kann Volkswagen den Turnaround schaffen und wie lange halten die Zulieferer noch durch? Krise bei VW, europäische Zuliefererindustrie stark unter Druck. Volkswagen-Tochter vor Werksverkauf. Audi findet keine Interessenten für Werk in Brüssel. Rekordgewinne bei Energy-Drink-Hersteller. Red Bull knackt 10 Milliarden Euro Umsatzmarke. Herzlich willkommen zu den Industriemagazin News. Mein Name ist Tom Arnold und ich vertrete heute meinen Kollegen Rudolf Leudl. Den deutschen Autobauern fehlt die Kundschaft. Im ersten Halbjahr ist der Umsatz der Branche um 4,7% zurückgegangen. Ein Jahr vorher hatten sie sich noch über Rekordumsätze gefreut. Auch E-Autos werden seit Anfang des Jahres weniger gekauft. Inzwischen haben Volkswagen, die Sportwagentochter Porsche, BMW, Mercedes und Stellantis ihre Erwartungen an das Geschäftsjahr reduziert. Und auch die Zulieferer müssen jetzt ihre Ziele zurückstecken. Während in vielen Berichten vom Ende der goldenen Zeiten bei VW und anderen Automobilriesen die Rede ist, zeigt sich Bernhard Pulverer, CEO des Elektronikfertigers Melex, unbeeindruckt. Wir waren zu dieser Party nie eingeladen, sagt er. Die Elektronikzulieferbranche gilt seit jeher als margenschwach und das macht sich jetzt umso mehr bemerkbar. Volumen fehlen oder gehen zurück und das bei Produktionskapazitäten, die weit unter den ursprünglich vereinbarten Auslastungen liegen. Industriemagazin hat sich bei Zulieferern des deutschen Automobilriesen in Österreich umgehört und Erstaunliches erfahren.
Der deutsche Automobilkonzern Volkswagen steckt in einer tiefen Krise. Vorstandschef Oliver Blume hat ein beispielloses Sparprogramm aufgesetzt, um den Konzern wieder auf Kurs zu bringen. Doch die Folgen davon sind in der gesamten Branche spürbar, besonders bei den Zulieferern, die schon jetzt enorm unter Druck stehen. Viele der Zulieferer spüren die Auswirkungen der Sparmaßnahmen. Beispielsweise kämpft der Elektronikfertiger Melex EWS mit sinkendem Produktionsvolumen. Bei den meisten Programmen fahren wir nicht an der Kapazitätsgrenze, sondern deutlich unter der Auslastung, die beim Zeitpunkt der Nominierung vereinbart war, sagt Bernhard Pulverer, CEO des Elektronikfertigers. Auch der Zwang, bestimmte Aufträge von Österreich nach Ungarn zu verlagern, sei die notwendige Konsequenz, um Aufträge nicht zu verlieren. Diese Verlagerung ist eine direkte Folge des Kostendrucks, der durch VWs Maßnahmen noch stärker wird. Während einige noch Optimismus zeigen und hoffen, dass die Kürzungen bei VW nicht automatisch zu weniger Aufträgen bei österreichischen Zulieferern führen, warnt der Automobilberater Engelbert Wimmer vor größeren Gefahren. Er spricht sogar davon, dass das Gesamtgebäude Zulieferindustrie bedroht sei. Die Sparmaßnahmen bei VW gelten als die härtesten seit dem Dieselskandal. 10 Milliarden Euro muss der Automobilbauer aus Deutschland bis 2026 an Ergebnisoptimierung erreichen, damit eine Rendite von 6,5% herausschaut. Volkswagen hat die Jobgarantie bis 2029 gekippt und will zum historisch ersten Mal mindestens ein deutsches Werk schließen. 50 Milliarden Personalkosten fielen 2023 an. In China verliert VW den Anschluss. Hinzu kommt die Mobilitätswende. Mit E-Autos verdienen Hersteller häufig weniger Geld als an Verbrennern. Zugleich sind Rekordinvestitionen zu stemmen. Das VW-Werk Zwickau wurde ausgehend von 2018 für 1,2 Milliarden Euro von einer Verbrenner- zur Elektroautofabrik umgebaut. Vorstandschef der Volkswagen AG Blume baut nun das Sparprogramm weiter aus. In Wahrheit gibt es zu Blumes Sparkurs keine Alternative. Es ist kein Sommergewitter, sondern eine flächendeckende Depression, sagt Automobilberater Wimmer. Er erwartet für VW harte Jahre. Die Produktivität sei deutlich geringer als bei anderen Herstellern wie Hyundai. Außerdem habe VW bei der Umstellung auf E-Mobilität viele Fehler gemacht und den Anschluss verloren. Die Folgen spüren vor allem die Zulieferer. Unternehmen wie Melzes EWS müssen sich zunehmend auf billigere Bauteile aus China verlassen, um den Preisdruck zu kompensieren. Andere, wie der Aluminiumhersteller Amag, setzen auf Diversifikation und suchen nach neuen Abnehmern außerhalb der Automobilbranche. Anders als es oftmals vermutet, sind wir bei weitem nicht so abhängig von der Automobilbranche, sagt CEO Helmut Kaufmann. 2015 rechnete der Stahlhersteller Voestalpine im Zuge des Abgasskandals nicht mit ernsthaften Bedrohungen. Und das, obwohl die Voest-Division Metal Forming mit VW mehr Umsatz macht als in ganz Nordamerika. Im Worst-Case-Szenario, falls Volkswagen gar nichts mehr bestellt, würde der betreffende Bereich der Voest schon ein, zwei Jahre kämpfen, meinte damals der Vorstand. Allerdings sei dieses Szenario kaum vorstellbar. VW ist ein unsinkbares Schiff, so Peter Schwab, Vorstand der Voestalpine. Ein weiteres Beispiel ist die Rübig-Gruppe, die sowohl in Österreich als auch in der Slowakei aktiv ist. In ihrem Werk in Wels spürt man den Druck durch VWs Sparmaßnahmen besonders stark. Arbeitszeitmodelle werden angepasst, um die Flaute zu überbrücken. Ein deutliches Zeichen dafür, wie eng viele Zulieferer an den Entwicklungen des VW-Konzerns hängen. Es fehlt nicht mehr viel und wir schicken dem OEM auch noch Geld hinterher, sagt Bernd Rübig, Geschäftsführer der Rübig-Gruppe, nicht ohne einen gewissen ironischen Unterton. Am allerhärtesten werden jetzt, wo VW die Tugend Fleiß, technische Neugier und Exzellenz vermissen lässt, die Zulieferer geklebelt. So Automobilberater Wimmer. Auch der Elektroteilehersteller Becom Electronics musste kürzlich rückwirkende Preisverhandlungen für 2024 führen. Die Zulieferer seien oft gefangen zwischen den großen Autoherstellern und Lieferanten für Komponenten. Wir sind die Bandscheibe zwischen riesigen Playern, mit allen Härten, beschreibt Roman Bock, Geschäftsführer der Becom Electronics, die aktuelle Situation. Dieser Druck führt dazu, dass viele Zulieferer immer größere Risiken in der Supply Chain in Kauf nehmen müssen, um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben, so Bock weiter. Insgesamt steht die europäische Automobilindustrie vor großen Herausforderungen. Der Preisdruck, steigende Energiekosten und die Mobilitätswende fordern den gesamten Sektor heraus. Die Frage ist, kann sich VW mit den Sparmaßnahmen neu aufstellen und die Krise meistern? Und wie lange können die Zulieferer dem enormen Druck noch standhalten?
Audis Elektrobolide, der Q8, verkauft sich schlecht. Audis ältestes Elektrofahrzeug, das ausschließlich in Brüssel produziert wird, könnte nun vorzeitig eingestellt werden. Aus Unternehmenskreisen wurde bekannt, dass der Q8 e-tron im Laufe des kommenden Jahres aus dem Programm genommen werden könnte. Auch das Werk in Brüssel gilt schon lange als Sorgenkind des Konzerns. Die Produktionskosten dort sind höher als an anderen Standorten, unter anderem aufgrund der Lage im Stadtgebiet der belgischen Hauptstadt. Außerdem kann ein Unternehmen in Belgien ein Werk nicht einfach schließen, sondern muss vorher über mögliche Alternativen verhandeln. Dieses Verfahren, auch Renault-Verfahren genannt, wurde Ende der 90er Jahre eingeführt, nachdem die unerwartete Schließung eines Renault-Werks zu Unruhen geführt hatte. Wie geht es mit dem Werk in Brüssel und den 3000 Mitarbeitenden nun weiter? Mehr dazu in den Kurzmeldungen.
Die Volkswagen-Tochter Audi hat bisher keinen Interessenten für das vor der Schließung bedrohte Werk in Brüssel. Das Unternehmen habe mit 26 potenziellen Käufern gesprochen, es sei aber bisher kein Angebot eingegangen, das die Übernahme der Belegschaft an dem Standort einschließe. Audi-Produktionsvorstand Gerd Walker sagte, zentrales Ziel sei, dass möglichst viele Arbeitsplätze gesichert werden könnten. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt leider kein Konzept vor, das die Beschäftigung am Standort nachhaltig sichert. Unter den Interessenten seien sowohl Autohersteller als auch Zulieferer gewesen, größtenteils mit internationalem Hintergrund. Das Fenster für mögliche Käufer sei aber weiterhin offen. Zudem begannen nun die Verhandlungen über einen Sozialplan für die rund 3000 Beschäftigten. Die Fabrik in der belgischen Hauptstadt baut das elektrische Luxus-SUV Q8 e-tron, das wegen zu geringer Nachfrage womöglich eingestellt wird. Manager Thomas Kretz sagte, die Fabrik habe kein eigenes Presswerk. Die Lage zwischen einem Wohngebiet, Bahngleisen und Autobahn mache Erweiterungen schwierig. Die Logistikkosten seien deutlich höher als an anderen Standorten, weil nur weniger Zulieferer vor Ort seien. Der Nachfolger des Q8 e-tron werde nach aktuellem Stand in Mexiko gebaut. Wegen der schwachen Nachfrage nach dem elektrisch betriebenen Fiat 500 verlängert der französisch-italienische Autobauer Stellantis den Produktionsstopp für das Modell bis November. Das Unternehmen hatte zuvor angekündigt, den Bau des 500e bis 11. Oktober einstellen zu wollen. Der Markt für Elektroautos in Europa sei in großen Schwierigkeiten, teilte Stellantis am Dienstag mit. Trotz des vorübergehenden Produktionsstopps bekräftigte Stellantis den Plan, 100 Millionen Euro in den Fiat 500e mit einer Hochleistungsbatterie zu investieren. Ab Anfang 26 soll mit der Produktion des neuen 500er Hybrid begonnen werden. In Italien wächst die Sorge um die Zukunft der Produktionswerke von Stellantis. Der Produktionsstopp betrifft 2000 Arbeitnehmer. Stellantis verkaufte im September um 34% weniger Autos als im Vorjahr. In den letzten 9 Monaten wurden 365.286 Stellantis-Autos zugelassen, um 5,8% weniger als im gleichen Zeitraum 2023. Der weltgrößte Autobauer Toyota verschiebt einem Medienbericht zufolge den Start seiner Elektroautoproduktion in den USA. Die ersten E-Autos in seinem Werk in Kentucky, in welches Toyota im Februar 1,3 Milliarden Dollar investiert hat, sollten nun im ersten Halbjahr 2026 vom Band rollen, berichtete die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei am Donnerstag. Toyota hat seine Zulieferer kürzlich darüber informiert, dass sich der Starttermin nun um mehrere Monate verschiebt. Grund seien Designanpassungen und schleppende Verkäufe. Insider hatten der Nachrichtenagentur Reuters zuvor gesagt, Lieferengpässe und Governance-Probleme hätten den japanischen Autobauer dazu veranlasst, den Produktionsstart seiner Elektroautos in den USA um 6 Monate auf etwa Juni 2026 zu verschieben. Der Autohersteller werde auch seine Pläne aufgeben, bis 2030 neue Elektro-SUVs der Marke Lexus in Nordamerika zu produzieren und stattdessen fertige Fahrzeuge aus Japan in die USA exportieren.
Seit dem Abschied von Christoph Freund und dem Tod von Dietrich Mateschitz hat Red Bull Salzburg vieles in seiner früheren Kraft verloren. Während beim taumelnden Fußballgiganten die Analyse der sportlichen Talfahrt auf Hochtouren läuft, erfreut sich der Energy Drink größter Beliebtheit. Red Bull hat das Geschäftsjahr 2023 erneut mit einem Umsatz- und Gewinnplus abgeschlossen. Hergestellt wird Red Bull bei der Firma Rauch Fruchtsäfte in Vorarlberg. Statt lokal abzufüllen, wie dies viele andere Getränkehersteller tun, schifft Red Bull tausende Tonnen Zuckerwasser um die Welt. Eine einzige 335 Milliliter Dose Red Bull, die vom Werk im Rheintal in die zum Beispiel indische Hauptstadt Neu-Delhi reist, sorgt damit für einen CO2-Ausstoß von 156 Gramm. Insgesamt verlassen pro Jahr rund 3,5 Milliarden Dosen die Abfüllanlage bei Rauch.
Der Salzburger Energiedrink-Konzern Red Bull hat das Geschäftsjahr 2023 erneut mit einem Umsatz- und Gewinnplus abgeschlossen. Der Jahresumsatz durchbrach erstmals die 10 Milliarden Euro Marke und betrug im Vorjahr 10,55 Milliarden Euro, was einem Anstieg um 9% gegenüber 2022 entspricht. Der Betriebsgewinn erhöhte sich im selben Zeitraum von 2,29 auf 2,38 Milliarden Euro, einem Plus von 3,9%. Das zeigt der kürzlich im Firmenbuch hinterlegte Konzernabschluss für 2023. Vom Gewinn wurden im Vorjahr 984 Millionen Euro an die beiden Eigentümer Mark Mateschitz und die Familie Jovidia in Thailand an Dividenden ausgeschüttet, um eine halbe Milliarde Euro weniger als im Jahr 2022. Die mit Abstand wichtigsten Märkte für Red Bull sind die USA, wo alleine 4,72 Milliarden Euro umgesetzt wurden, und Europa mit einem Umsatz von 3,94 Milliarden Euro. In beiden Märkten lag das Wachstum im letzten Jahr im zweistelligen Bereich, 10% in den USA bzw. 12% in Europa. Rückläufig waren hingegen die Umsätze in den restlichen Amerikamärkten, und zwar um 4% auf 760 Millionen Euro. Im Rest der Welt wurden bei 3% Wachstum 1,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das Marketingbudget von Red Bull war im Vorjahr 2,48 Milliarden Euro schwer. Davon gingen eine gute Milliarde in Sponsoring, knapp 800 Millionen Euro flossen in Werbung, 440 Millionen Euro in die Verkaufsförderung beim Handel und 120 Millionen Euro in die Verkaufsförderung bei den Konsumenten. Das Budget für Forschung und Entwicklung betrug gerade einmal 2,44 Millionen Euro. An Steuern lieferte der Konzern im vergangenen Jahr 599 Millionen Euro ab, minimal weniger als im Jahr davor. Stark gestiegen ist auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahresschnitt zählte der Konzern 17.137 Beschäftigte, im Jahr davor waren es noch 14.895. Die Personalkosten stiegen daher von 1,57 Milliarden auf 1,78 Milliarden Euro. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet die Red Bull-Gruppe ein weiteres Ansteigen des Umsatzes, wobei mittelfristig das größte Wachstumspotenzial nach wie vor in den Kernmärkten Westeuropa und USA sowie in den Zukunftsmärkten in den Entwicklungsländern gesehen werden. Wir gehen davon aus, dass die hohen Investitionen in die Märkte und das starke Kostenbewusstsein nächstes Jahr weiter zu steigenden Unternehmensgewinnen führen werden, heißt es im Konzernabschluss.
Das waren die Industriemagazin-News für diese Woche. Weitere spannende Einblicke in die Industrie finden Sie in unseren aktuellen Magazinen. Diese finden Sie in unserem Shop, genauso wie jede Menge Merchandise. Wenn Sie uns auf YouTube sehen, freuen wir uns über ein Like und ein Follow. Für alle, die uns auf LinkedIn oder unserem Player verfolgen und mehr erfahren möchten, besuchen Sie unsere Mediathek auf industriemagazin.at/news-tv. Im Namen der Redaktion und der Technik wünsche ich noch einen produktiven Mittwoch und bis nächste Woche.